Mehr und mehr auf Borkum. Der Insel-Podcast vom CVJM, Gästehaus Villa Victoria.
10.30 Uhr auf der Insel Borkum. Unsere neue Podcast-Folge startet heute mal wieder direkt mit Blick aufs wunderschöne Meer hier am Nordstrand auf Borkum. Wir stehen jetzt auf dem Promenadenweg vor dem Gästehaus Villa Victoria und schauen über die herrlich bunten Strandkörbe und ich würde sagen auf diesen riesigen ostfriesischen Sandkasten.
Ja. Nein.
Genug der Vorrede. Sie alle wollen jetzt natürlich erfahren, wer heute unser Gast vor den Mikrofonen ist. Ich begrüße recht herzlich einen echten und ausgewiesenen Stammgast des Hauses. Es ist Johann Peter Knobloch aus Rottenburg bei Tübingen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Knobloch ist 83 Jahre alt und kommt, Achtung, jetzt mal bitte festhalten, seit nunmehr 44 Jahren treu und edel hier nach Borkum und auch ins Gästehaus. Stimmt, oder?
Das stimmt, ja.
Ich bin ziemlich sicher, in dieser Folge gibt es unglaublich viele spannende Fakten. Wir werden Infos und Geschichte rund um Borkum dabei haben, von damals und heute. Wir werden zum Beispiel auch verraten, wo auf der Insel ein knallharter ProSieben-Thriller und auch ein ARD-Film mit Schauspieler Jan Fedder und Axel Milberg gedreht wurden. Jetzt aber, lieber Herr Knobloch, nochmal bewusst, Sie reisen tatsächlich seit stolzen 44 Jahren immer wieder nach Borkum. Kompliment. Da müsste ich Ihnen jetzt eigentlich erstmal einen großen Piccolo ausgeben oder einen großen Tusch. Aber Spaß vorbei jetzt. Jetzt geht es ans Eingemachte mit Ihnen, Herr Knobloch. Wir wollen einen kleinen Spaziergang machen hier am Meer. Haben Sie Lust darauf?
Genau,
ja?
Natürlich.
Dann flanieren wir jetzt mal los und gehen wieder rechts vom Gästehaus über den Promenadenweg Richtung Nordosten. Vorbei am Hundestrand, der Dünenklause und dann Richtung Strandcafé Sturmeck bzw. Seeblick. Mit so viel Historie, Geschichte und Geschichten aus Ihren erlebten Borkum-Zeiten können wir, wie schon erwähnt, bestimmt ziemlich tolle und vielleicht sogar geheime Informationen zur Insel erfahren. Starten wir eine kleine Zeitreise mit ihm.
Genau.
Sie kamen vor 44 Jahren zum ersten Mal auf die Insel. Ich muss mal nachrechnen, das war dann 1981.
Richtig, ja.
Reisten Sie damals alleine oder als Familie hierhin?
Wir kamen als Familie mit 4 Kindern.
Sind Sie denn eigentlich immer wieder treu hier ins Gästehaus Villa Victoria gekommen? Man kann ja schon sagen, Sie sind ein echter Fan des Hauses.
Also am Anfang waren wir im Haus Leuchtfeuer und wechselten dann etwas später in das Haus Marina. Das ebenfalls hier zum Gästehaus Victoria gehört, schräg gegenüber. Seinerzeit gab es dort Apartments für Familien mit mehreren Kindern. Und diese Apartments konnte man mieten mit Frühstück hier im Gästehaus, wo wir jetzt jeden Morgen frühstücken. Oder mit Halbpension oder mit Vollpension. Und wir haben immer mit Frühstück genommen.
Sind das auch gesundheitliche Vorteile, die Sie hier genießen?
Seinerzeit haben wir an diesen Gedanken nicht gedacht. Der Gedanke ist erst später, als wir älter waren, in den Vordergrund gerückt.
Mhm. Was sind das dann für Vorteile?
Borkum ist ja bekanntlich die einzige Insel mit Hochseeluftcharakter. Und man spürt hier tatsächlich, wenn man längere Zeit hier ist, eine besondere Art der Erholung ohne irgendwelche Umweltstörungen. Ja, es ist eben eine riesige, große Freiheit.
Ja, das ist so. Borkum ist ja auch die einzige ostfriesische Insel mit diesem Hochseeklima. Geht Ihnen das eigentlich auch so, Herr Knobloch, wenn Sie mit der Fähre rüberfahren? Anders geht es ja nicht, um auf die Insel zu kommen. Können Sie schon bei der Überfahrt so ein bisschen, ich sag mal, Ballast über Bord werfen?
Eigentlich schon vorher, wenn man im Außenhafen ankommt. Da gibt es ja ein sehr nettes Café und Bistro, wo man, wenn man noch etwas Zeit hat, was wir gerne machen, dann auch noch eine halbe Stunde oder eine Stunde sitzen kann. Dann sieht man schon die Schiffe und den Hafen. Ja, und dann auf dem Schiff, das ist halt etwas Besonderes. Je nach Wetter kann man auch mal nach draußen gehen. Ist eben schon etwas Wunderbares, da zu stehen und sich das rundum auf sich wirken zu lassen und zu sehen, wie man langsam der Insel sich nähert.
Musik. Mich würde natürlich auch mal interessieren, warum kommen Sie seit so vielen Jahrzehnten immer wieder in genau dieses Hotel bzw. Gästehaus vom CVJM zurück?
Ich denke, am Anfang waren das die Kinder, die da im Vordergrund standen, im Sinne von Freiheit für die Kinder, von morgens bis abends sich frei bewegen zu können, ohne gelenkt und beaufsichtigt zu werden. Und insbesondere auch für meine Frau, für die Mutter, weil sie sagte, in Borkum, CVJM-Haus, da kann ich die Kinder frei laufen lassen, da muss ich nicht aufpassen. Dann brauche ich nur darauf zu achten, dass man zu den Mahlzeiten wieder zusammenkommt.
Gibt es denn eigentlich persönliche Rituale oder sagen wir mal feste Traditionen, wenn Sie hier Ihren Aufenthalt haben?
Nach der Mittagspause immer regelmäßig zusammen Kaffee trinken gehen. Beim Kaffee trinken, wir sitzen dann draußen, da in der Nähe vom Musikpavillon. Und egal wie das Wetter ist, immer draußen. Und da spielen wir immer zusammen während des Kaffees und dem doppelten Espresso mehrere Runden Offizierskat. Ja, das ist ein echtes Ritual geworden, ja.
Gibt es denn auch spezielle Lieblingsplätze auf der Insel?
Einer, der mir spontan einfällt, ist im Ettinger unten über den Bahnhof hinaus. Auf der linken Seite ist ein ganz herrlicher Fischbistro mit ganz täglich ganz frischen Fischfängen. Und da kann man sowohl etwas sich mitnehmen, zum Beispiel Garnelen eingelegt in Knoblauchöl. Oder man kann auch vor Ort einen Hochseefisch mit Kartoffeln essen, wenn man mal etwas ganz, ganz Frisches, Leckeres haben wollen. Ist also sehr empfehlenswert und auch sehr preiswert, kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist eine andere Möglichkeit. Es gibt das Haus Kluntje, die besonders, ganz besonders spezialisiert sind auf Kuchen. Aus meiner Sicht die beste Friesentorte, die ich jemals gegessen habe, mit einem tollen Teekännchen, Friesentee. Und das besuchen wir auch ganz gerne mal zwischendurch.
Ich habe in einem Vorgespräch mit Ihnen erfahren, dass Sie wirklich, ja, ich sag mal, eine Art wandelndes Borkum-Lexikon sind. Mit ganz vielen schönen Erinnerungen und Erfahrungen. Die ersten haben Sie schon mit uns geteilt. Das würde ich unseren Hörern jetzt gerne weiter zur Verfügung stellen. Und jetzt auch ein wenig über die Atmosphäre und das Lebensgefühl, ne? Auch über die Veränderungen auf Borkum in den letzten, ja, fast 50 Jahren mit Ihnen sprechen. Fangen wir doch mal an mit den ganz typischen und beliebten Milchbuden hier am Strand. An einer sind wir gerade vorbeigegangen, am Strandflair. Ja, genau. Was haben Sie da für Erinnerungen? Wie war das früher?
Früher, am Anfang, als wir kamen, war das natürlich alles ganz anders. Es waren ganz einfache Buden am Strand, die Milchreis und einen Tee verkauft haben. Man hat dann einen Becher bekommen mit einem Teebeutel und heißem Wasser und konnte dann damit, was wir oft gemacht haben, zu seinem Zelt laufen.
Ja.
Da muss ich vielleicht ergänzen, dass es die Strandkörbe zu dieser Zeit, wie wir sie heute haben, diese Vielfalt der wunderbaren, schönen Strandkörbe, das gab es gar nicht. Ne? Und da hat man dann diesen Teebecher sich geholt als Genuss und sich da reingesetzt.
Borkum besticht ja auch durch diese wirklich wunderbaren Strände und auch die Sandbänke, durch die Dünen. Haben die Väter oder Mütter, haben die früher auch schon so die Drachen steigen lassen hier?
Das Drachensteigen, das hat mich fasziniert, weil ich als Kind schon selbst Drachen bauen durfte auf dem Dorf. Der Höhepunkt war einmal, dass wir einen Vater beobachteten, der mit seinem Sohn zusammen 10 Drachen hat steigen lassen. Und der Wind war so stark, dass er sich auf den Rücken legen musste, um die Kraft des Windes von den 10 Drachen im Zaum zu halten.
Heutzutage gibt es ja auch ganz neue Sportarten am Strand. Kitesurfen zum Beispiel oder auch das Strandsegeln. Haben Sie das schon mal ausprobiert?
Ich habe schon mal drin gesessen, aber ich bin nicht damit live gefahren.
Ist das wie so eine Seifenkiste vom Feeling?
Das ist wie so eine Seifenkiste, ein bisschen größer, ein bisschen komfortabler. Und es lässt sich wunderbar drin sitzen und ein Bier trinken.
Sehr schön. In Deutschland gibt es übrigens nur 2 Orte, an denen Urlaubsgäste zu Strandseglern, also mit Pilotenschein, ausgebildet werden. Ja. Also Borkum ist eine davon.
Ja. Ja.
Wussten Sie, welche Höchstgeschwindigkeit man da erreichen kann?
Also ich wusste es nicht, ich habe es mal gehört. Es sind erstaunlich hohe Geschwindigkeiten von 60, 70 Kilometer.
Das ist schon mal sehr gut. Also das ist das, was so der normale Segler erreichen kann. Es sind bis zu unglaublichen 130 für echte Profis.
Ja.
Das Strandsegeln, das ist auch deshalb eigentlich ganz schön, weil das ist für jeden möglich. Richtig, ne? Bis ins hohe Alter und sogar für Menschen mit Behinderung. Wir laufen jetzt direkt am Strandcafé Sturmeck vorbei. Gestern habe ich mir eine Buttermilch hier gegönnt und Sie glauben nicht, was ich entdeckt habe. Ich habe zwar selber keinen Hund, aber ich habe auf einem großen Werbeschild gesehen, hier gibt es Hundeeis, Frozen Joghurt für Hunde.
Das ist interessant, habe ich noch nicht gehört oder gehört schon, aber noch nicht entdeckt. Ja.
4,50 Euro kostet ein kleiner Becher, ohne Zucker. Es gibt verschiedene Sorten, unter anderem Rind und Beef. Da leckt der Hund dann gerne mal zweimal mehr.
Ja.
Das ist ich habe mal recherchiert, das ist ein Start-up aus Berlin-Grunewald, aus dem feinen Grunewald.
Aha.
Colt und Doc heißt das, aber das ist eine tolle Idee. Ne?
Sehr gut, ja.
Wird richtig gut angenommen, unter anderem, weil es ja hier direkt am Hundestrand auch ist. Ne?
Die Zahl der Hunde ist immer noch, also oder Menschen, die mit Hunden kommen, ist immer noch sehr groß. Und wie Sie ja auch schon gesehen haben, mit Anhängern auf dem Fahrrad werden die dann mitgeführt, oft so wie man ein Kind oder ein Baby spazieren führt.
Ich überlege gerade mal laut, das könnte ja eigentlich auch ganz spannend sein, Herr Knobloch, wenn wir so eine Art Faktencheck mal einlegen. Das heißt, wir wissen ganz genau, ungefähr 5000 Einwohner gibt es hier auf Borkum. Wie viele Hunde, wie viele Vierbeiner sind gemeldet, das müssten wir mal dazu addieren. Ich glaube, da wird es keine offiziellen Statistiken geben, also zumindest nicht für uns Normalsterbliche. Da müssten wir den Bürgermeister mal anrufen. Aber bei der Stelle vielleicht noch mal ganz interessant. Ich habe vor kurzem gelesen oder mitbekommen, in den letzten Wochen, Monaten wurde hier sehr heiß diskutiert, eine eigene Hundesteuer. Was steckt dahinter? Man hat tatsächlich überlegt, um die Stadtsäckel hier so ein bisschen aufzufüllen, für all diejenigen einen höheren Kurtaxbeitrag einzuführen, die mit Hund kommen. Würde dann zum Beispiel auch, glaube ich, für die Zweitwohnungsbesitzer gelten. Aber da gab es dann nach einigen Diskussionen im Inselrat und auch mit dem Bürgermeister dann eine klare Absage dieser ganzen Geschichte. So viel dazu. Bleiben wir beim Strand und beim Meer, wo wir gerade sind. Thema jetzt vielleicht mal Brandung und, sagen wir mal, Meerwasser. Also Villa Victoria liegt ja in bester erster Strandlage. Das Wasser ist vom Gästehaus Victoria heutzutage ja noch wunderbar sichtbar zu allen Gezeiten.
Ja.
Allerdings ist es viel weiter weg als früher. Ne? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja. Also, Sie erwähnten die gute Lage. Das ist sicherlich eine der Vorzüge, vor allen Dingen heute in unserem Alter, weshalb wir dieses Gästehaus so sehr mögen. Man kommt raus aus dem Gästehaus, geht die Treppen runter und ist sofort auf der Promenade direkt am Wasser und ist dann sofort am Sand, an den Buden, an den sogenannten Milchbuden.
Vom Gästehaus konnte man doch früher wahrscheinlich auch die Seehunde direkt beobachten.
Ja,
ne?
Die Insel hat sich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig verändert, was die Sandbank angeht. Die Sandverwehungen sind so dramatisch, dass heute das Wasser ja gar nicht mehr zu uns hier reinkommt. Als wir das erste Mal da waren, was auch ein bisschen furchterregend war, dass man an bestimmten Tagen bei Flut und bei einer etwas größeren Windstärke gewarnt wurde, nicht runterzugehen auf die Promenade, sondern oben zu bleiben. Es sei denn, man wollte pitschnass werden, weil tatsächlich die Wellen so dicht herankamen, so hoch schlugen, dass die ganze Promenade dann überschwemmt war.
Ach, das ist ja unglaublich.
Ja, und seinerzeit war dadurch die Robbenbank, die Seehundebank, viel näher als heute. Man konnte zu Fuß Seehundebank besuchen, man konnte hinlaufen und war dann nur ein kleiner Briel Stärke 5 bis 8 oder 5 bis 10 Meter von denen getrennt und konnte die hautnah beobachten. Oder aber es gab seinerzeit auch Kutschfahrten, die speziell zur Seehundebank fuhren, um die Seehunde von dem Kutschleiterwagen herab zu bestaunen.
Mhm. Ja, Sie haben es gerade selber schon gesagt, die Lebensbedingungen auf der Seehundsbank, die haben sich verändert. Und dadurch hat sich, sagen wir mal, diese steil abfallende Kante, die hat sich verändert oder ist entfallen.
Ja.
Und die brauchen die Tiere als richtigen Ruheplatz.
Ja. Ne? Man sagt, dass sie sich auf eine andere, für uns von hier aus nicht mehr sichtbaren Seebank zurückgezogen haben, wegen dieser Umstände, die Sie geschildert haben. Ja.
Also wenn man die Seehunde auf Borkum heutzutage sehen möchte, das habe ich mir berichten lassen, so geht das hauptsächlich, wenn ich mich da jetzt ganz korrekt erinnere, auf der Seehundsbank Hohes Riff, das am westlichen Ende der Insel, und auf der Sandbank Kachelotplatte, also Hugehörn, das ist östlich der Insel.
Ja.
Ne? Geht man als Mensch übrigens zu nah an die sogenannten Heuler, das sind ja die Seehundbabys,
ja,
ran,
ja, ja,
dann nehmen die den Geruch des Menschen an,
ja,
und werden von ihren Eltern verstoßen.
Genau.
Ne? Dann müssen die mit viel Aufwand zur Seehundstation nach Norddeich transportiert werden.
Ja, ja.
Also man sollte gut Abstand halten.
Ja.
Ne?
Wir haben zweimal einen Heuler erlebt und in einem der Fälle war das sehr früh, wo er da entdeckt wurde. Und im anderen Fall war das so, dass schon jemand von der Guard Station da war und alle Besucher, die in der Nähe waren, baten, Abstand zu halten.
Mhm. Wir haben ja gerade über die Hunde gesprochen. Ich wollte die Pferde noch mal ansprechen.
Ja.
Pferde respektive, ja, Pferdefuhrwerke, wie man, ja, da, glaube ich,
ja,
sagte,
ja, ja,
Thema Kutschen.
Ja.
Die waren vor 30, 40 Jahren, als Sie zum ersten Mal hier waren, waren die viel stärker auf der Insel vertreten,
ja,
als heute.
Ja. Überall waren Pferde sichtbar und meist Oldenburger, die schwereren Typen mit großen Leiterwagen oder eben auch mit Kutschen, die überall hinfuhren, nach Ostland, zum Hafen, Rundumfahrten auf der Insel mit Erklärungen über historische Funde und Ereignisse. Also das Thema Fuhrwerk mit dem Pferd war extrem ausgeprägt, was heute nur noch wenig der Fall ist.
So, jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Wir laufen ja jetzt gerade über diesen schönen, wie ich finde, so natürlichen Holzsteg,
ja,
mitten durch die Dünen. Absolute Ruhe, jetzt kommt auch gerade kein Fahrradfahrer, es holt uns keiner. Wir gucken auf blauen Himmel.
Ja.
Am Horizont sind die Wolken ja wie gemalt,
ja,
also ganz klar zu sehen auch. Was macht dieser Blick, was macht diese Ruhe mit Ihnen?
Ja, ja, was macht das, was macht das mit einem? Es gibt einem ein besonderes Gefühl.
Wo geht denn die Ruhe, Herr Knobloch, bei Ihnen hin? Geht die in die Seele, geht die in den Kopf, geht die in den Körper, in die Füße? Wo geht die hin bei Ihnen?
Es ist eine Mischung aus Kopf, Bauch und Glieder. Also eigentlich überall. Insbesondere natürlich dort, wo man sich gerne wohlfühlt, nämlich innen. Ne?
Gehen wir gedanklich mal 3 oder 4 Jahrzehnte zurück, und zwar jetzt wieder in die Stadt, ins Zentrum. Wo hat man denn früher zum Beispiel seine Brötchen gekauft?
Es gab eine Bäckerei in der Nähe von dem großen Leuchtturm. Wenn man rechts runter geht, auf der linken Seite, wo heute ein Italiener ist, da war früher die traditionelle alte Borkumer Bäckerei. Und die war so beliebt und so begehrt, dass wenn man da morgens Brötchen haben wollte, musste man sehr früh hingehen. Die Leute standen nämlich auf der Straße Schlange, um da reinzukommen und bedient zu werden.
Heute gibt es 2 Bäckereien auf der Insel, Nabrotzky,
genau,
und Müller mit, ja, ihren Filialen. Das sind aber insgesamt weniger als 10.
Ja.
Es gab mal mehr Bäckereien,
ja,
und es gab mal weniger, wie Sie gerade erzählt,
ja,
haben.
Ja.
Mittlerweile haben wir, wie gesagt, 2.
Ja.
So hat sich das hier eintariert. Ist denn eigentlich die hübsche Bimmelbahn, also offiziell heißt sie ja Borkumer Kleinbahn,
so
also von der AGMs,
ja,
ist die früher schon so gefahren wie heute?
Also ich kann mich nur an eine Erinnerung erinnern. Seinerzeit gab es allerdings am Bahnhof ja nicht ganz einfache Unbequemlichkeit für Kinder und vor allen Dingen für Ältere, die nicht mehr so gut in den Knien und Gelenken waren. ein- und auszusteigen. Das heißt, man musste sehr tief runter und dann auch beim Hochsteigen sich richtig hochziehen. Den Kindern musste man helfen, hochzukommen. So hoch war der Unterschied. Heute, seit 1 oder 2 Jahren erst, ist es so, wie Sie es kennen.
Wussten Sie übrigens, dass die Schienen der Kleinbahn ganz früher sogar bis zur Victoria-Höhe gingen? Also das ist das, wo heute das Café Sturmeck steht?
Nein, das ist mir so im Moment nicht geläufig.
Wir haben jetzt gerade über die Kleinbahn gesprochen und über die Schienen. Jetzt sprechen wir noch mal kurz auch zum Thema AGMs über den Katamaran, also das moderne Schiff von Emden nach Borkum. Übrigens in der Hälfte der Zeit, also 130 Minuten die Fähre, 60 Minuten ungefähr der Katamaran. Als Sie zum ersten Mal hier waren, 1981, da gab es ja den Katamaran noch nicht.
Nein, den gab es noch nicht.
Ich hatte mal zu der Reederei und den Schiffen ein bisschen recherchiert.
Ja.
1989 ist der erste Katamaran, das ist die Nordlicht 1, in Dienst gestellt worden. Ja. Dieser erste Katamaran wurde in Norwegen gebaut und kostete damals 10 Millionen D-Mark.
Wow.
2022 ist dann ein zweiter, neuer, sogenannter Hightech-Katamaran zusätzlich gekauft worden und eingesetzt worden, also Nordlicht 2. Mhm. Der ist gebaut und pünktlich abgeliefert worden, trotz Corona in Singapur, also Asien, zur Corona-Zeit, wie gesagt. Aber die Baukosten zur Nordlicht 2, die sind geheim. Also hat man nichts mehr zugesagt. Die erste Autofähre übrigens, die gab es im Jahr 1968.
Aha.
Ja. Herr Knobloch, wenn man seit über 40 Jahren immer wieder und fleißig treu hier auf die Insel kommt, mal die Frage, haben Sie auch mal eine Fähre verpasst?
Ja, das ist also passiert. Wir sind mit Nachbarn zusammen hier hochgekommen, 4 Eltern, 6 Kinder. Und man fährt dann ja hintereinander auf die Fähre. Das Auto vor mir, mein Nachbar, den haben sie noch durchgelassen. Frauen und die Kinder waren schon auf dem Schiff. Bei mir hieß es Stopp. Fähre ist voll, obwohl ich gebucht hatte.
Ärgerlich.
Aber das hat keinen interessiert. Also stand ich da und die Familie fuhr ohne mich und ohne Auto
nach Borkum. Jetzt haben wir schon über ganz viele Fortbewegungsmittel gesprochen. Jetzt fehlt fast nur noch das Fahrrad. Haben Sie die Fahrräder teilweise mit rübergenommen oder eher ein Fahrrad hier auf der Insel gemietet?
Wir selbst haben niemals Fahrräder mitgenommen. Es gab seinerzeit sehr wenig. Und ich erinnere, dass es seinerzeit hieß, auf die Insel nimmt man nur alte Fahrräder mit, weil die angeblich hier so schnell rosten würden. Ja. Und das war ja in einer Zeit, wo man noch sparsamer war als heute. Also hat man sein altes oder ein altes verrostetes Fahrrad mitgenommen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals ein neues Fahrrad hier gesehen haben.
Hier auf Borkum vereinnahmen ja die Gastgeber, also Hotels, Gästehäuser, Pension, die Kurtaxe der Urlauber.
Ja.
Auf anderen Inseln, wie zum Beispiel Norderney, übernimmt das zum Beispiel die Reederei. Wie war das mit der Kurtaxe anno dazumal aus Ihrer Erinnerung?
Also am Anfang, als wir hierher kamen, ziemlich lange sogar, war das so, dass man die Tourkaxe selbst bezahlen musste. Und zwar hat man das gemacht in einem Haus gegenüber von dem Turmhaus, großen Leuchtturm. Da war früher das Gesundheitszentrum drin. Das ist 1956 von einem Ehrenborkumer und Ehrenkurgast der Stadt Borkum geschenkt worden. Und heute ist dort die Borkum Stadt GmbH drin mit Geschäftsführung, Serviceabteilung und vielen anderen.
Das ist ein edler Zug. Wer war denn dieser ehrenwerte Ehrenbürger oder ist das Top Secret?
Nein, ich kann den Namen jetzt im Moment nicht wiedergeben. Ich habe ihn gewusst, aber ich habe ihn vergessen.
Ja, sagen wir mal so, apropos Ehrengast oder Promis. Ich hatte ja am Anfang den bekannten Hamburger Schauspieler Jan Fedder erwähnt, dass er zusammen mit Axel Milberg, ne, bekannt aus dem Tatort, auf jeden Fall haben die beiden hier auf der Insel einen ARD-Spielfilm gedreht. Und lösen wir mal schnell auf, das habe ich ja versprochen. Das war der Film Das Feuerschiff, wurde gedreht 2007. Und ein Jahr später, das hatte ich vorhin auch angesprochen, hat Pro7 einen echten Thriller hier gedreht, Tod aus der Tiefe. Der wurde unter anderem auch hier auf der Insel gedreht. Ne?
Und es wurde ein Buch einen Krimi geschrieben. Der Krimi spielt im Haus Victoria.
Ja, das stimmt. Und da spielen auch ganz viele Menschen mit,
richtig,
die man dort als Gastgeber sonst trifft. Berichten Sie uns noch ein bisschen was zum, ja, wie soll ich sagen, zum klassischen Kurbetrieb des Nordseeheilbads vor 40 Jahren?
Ich hatte ja eben das Stichwort Kurzentrum, das heute oben mit dem Wellenbad auf der Nordseite angesiedelt ist. Das war ja in diesem Haus, das dieser Ehrenkurgast Baukum geschenkt hat. Darin gab es dann Anwendungen und darüber hinaus gab es nur einen Platz, der ewig lange ausgebucht war, der hieß Ackermann. Und da gab es dann Massagen und Fangopackungen, echte, richtige Schlickpackungen hier aus dem Meer, aus dem Wattenmeer, nur auf Krankenschein. Also das war, man musste sehr, sehr lange im Voraus buchen.
Das Nordseeheilbad Borkum feiert genau in diesem Jahr, also jetzt 2025, tatsächlich auch das 175-jährige Jubiläum. Dr. Ripking, der hat damit begonnen, Zimmer an kranke Badegäste zu vermieten. 1845 gründete er dann ein Sanatorium. Ja. Und das finde ich richtig köstlich. Der warb damit, Zitat beginnt, dass Kranke an der Nordsee ihre verlorene Gesundheit restaurieren können. Ist das nicht köstlich?
Das hört sich gut an.
Ja. Und ein zweiter Landchirurg, der war auch Inselarzt hier, Ferdinand Friedrich Rode, der führte die ersten sogenannten Badelisten hier auf Borkum ein. Thema Gesundheitsvorsorge ist ja auch heute noch ein wichtiges Thema. In der Kurhalle gab es damals, das haben Sie im Vorgespräch erwähnt, auch gesundes Meerwasser zum Trinken. Ne? Also man hat Salzwasser, Meerwasser getrunken?
Ob das salzig war, war, ich glaube nicht, dass es noch salzig war. Schmeckte natürlich anders als normales Wasser, aber dafür soll es ja auch was Besonderes bewirkt haben.
Ja. Gehen wir noch mal zu unserem Gästehaus selbst und kommen da mal zum Thema der Verpflegung. Gerade haben wir über Wasser gesprochen. Ja. Im Gästehaus gibt es ja in der Regel auch die Vollpension, also drei Mahlzeiten. Ja. Wie sah denn die Verpflegung vor 40 Jahren oder danach aus? Das war doch anders als heute, oder?
Ja, also das war alles sehr viel anders und sehr viel einfacher. Das CVJM-Gästehaus war vielleicht vergleichbar mit einer gut organisierten, modernen Jugendherberge. Beispiel, wenn wir mit den Kindern zum Frühstück gegangen sind, also um 8 Uhr musste man da sein, man hatte seinen Platz und da stand das, was es zu essen gab, stand fertig abgezählt auf dem Tisch. Also einen kleinen Korb, da waren genau abgezählt die Anzahl der Brötchen drin für die Eltern und für die Kinder und ein paar Scheiben Brot und etwas Butter und etwas Marmelade. Und dazu, das hat sich bis heute nicht geändert, dazu stand immer der Kaffee stand immer in der Kanne auf dem Tisch.
Das Schöne und, ja, ich sag mal, durchaus auch Besondere am CVJM-Gästehaus ist ja damals wie heute, dass man auch Begegnungen hat.
Ja.
Man spricht miteinander, man sitzt gemeinsam an Tischen im Speisesaal. Ja. Aus meiner Sicht sind das immer wirklich sehr interessante und oft auch sehr bereichernde Begegnungen, weil man Leute trifft, die was erlebt haben, die was erzählen können. Ja. Ja. Wie sind Ihre Erfahrungen dazu?
Ja. Also, gerade heute Morgen, bevor wir uns trafen, schrieb ein Gast, dass ich ihm unbedingt die Reservierungszeiten fürs nächste Jahr melden soll. Also, ich will damit sagen, es entstehen da Beziehungen und Bekanntschaften, die, wie das oft so ist, die so bereichernd sind und passen, dass man sie als, ja, als Bereicherung gerne fortsetzen möchte und wieder erleben möchte.
Wie haben Sie denn die Gastgeberschaft des Hauses in Erinnerung? Also was sind das für Worte, die Sie dafür finden?
Also ich habe sie immer schon als positiv empfunden. Das hängt mit der Atmosphäre zusammen, das hängt mit der Affinität, also der Nähe zu dem für der CVJM-Philosophie und den CVJM-Geist zusammen. Also der Soziale, es gibt ja, wie Sie wissen, vielleicht darf ich das nochmal betonen, es gibt ja ganz herrliche Leseräume, Aufenthaltsräume unten im ersten Stock mit einer kleinen Bar und auch so kleine Nischen, wo wir uns heute getroffen haben, wo man sich sehr gemütlich zusammensetzen kann und außer der Reihe oder wenn das Wetter mal schlecht ist, miteinander kommunizieren kann.
Sie haben gerade das kleine Café, oder so klein ist es ja gar nicht, den Kaffeebereich im Gästehaus erwähnt. Ja. Was sind Ihre Lieblinge? Das trinken Sie gerne oder welchen Kuchen verzieren Sie gerne? Sagen Sie mal so ein, zwei Tipps, wenn man neu im Hotel ist.
Was wir immer gerne machen, meine Frau und ich, ist eine Tasse Kaffee und einen doppelten Espresso zu trinken. Und ansonsten kriegen Sie hier unterschiedliche Biere. Mit und ohne Alkohol. Und es gibt auch sehr schöne Weine hier. Und der Kuchen, den Sie da im Glasvitrine sehen, der kommt übrigens von Nabrotzky. Nabrotzky ist ein bio-orientierter Bäcker, der hat auch Biobrote und hat aus meiner Sicht die besten Backergebnisse hier auf der Insel.
Jetzt müssen wir noch mal einmal kurz innehalten. Ich habe in den anderen Folgen immer wieder gesagt, dass ich ein großer Fan der Insel bin. Also es ist kein Zufall, dass ich hier mit Ihnen herspaziere. Das ist für mich wirklich jetzt ja auch ein Gedicht, sagen wir mal so.
Ja, weil man endlos lange laufen kann.
Ne? Ja, wenn man laufen kann, man kriegt so schöne Eindrücke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Stille und Ruhe. Hier ja noch mehr, weil hier keine Fahrräder mehr vorbeifahren. Mehr, ja. Wir haben einen riesigen Strand und wir haben so einen tollen Blick. Wir haben einen Weitblick und... Ja. Ein Blick, der ja wie ein schönes Gedicht ist. Ja, ne? Ja. Nehmen Sie sich manchmal die Zeit, so wie ich das gestern gemacht habe. Ich bin gestern ins Ostland gefahren und habe mich fast eine Stunde dort einfach nur auf eine Düne gesetzt und habe einfach die Atmosphäre genossen. Ja. Machen Sie das auch?
Was Sie ansprechen, ist in Richtung Düne im Ostland. Das machen wir sehr oft und sehr gerne hier. Wobei wir uns besonders gerne in diese vor Wind geschützten mit windgeschützten Bänke, die etwas höher liegen. Man guckt von oben runter auf das Wasser in Richtung Seehundbank früher, dass wir uns da hinsetzen oder auch hinlegen.
Herr Knobloch, nach über 40 Jahren im Gästehaus kann man ja retrospektiv auch noch mal zurückblicken und sagen, gab es Begegnungen, die besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, das durchaus. Zum Beispiel denke ich an einen Mann im Rollstuhl, der sehr früh als Kind unfallgeschädigt war und der aus Nordrhein-Westfalen kommend seit vielen Jahren völlig allein im Rollstuhl von zu Hause aus zum Bahnhof fährt, dann fährt er mit der Bahn, mit Umsteigen, mit Rollstuhl bis Außenhafen und dann wiederum mit Rollstuhl mit dem Schiff auf die Insel und von der Kleinbahn aus hier in das Gästehaus. Und mit dem haben wir wiederholt zusammen sehr viel Zeit verbracht. Immer wieder eine große Bereicherung.
In Ihrem früheren Berufsleben haben Sie als Unternehmensberater gearbeitet. Wenn man an Ihr privates oder auch berufliches Lebenswerk denkt, gab es bei Ihnen Impulse oder einen Mentor, wo Sie ein Aha-Erlebnis hatten?
Nein, gab es nicht. Ich habe nur schon sehr früh, als Kind, schon sehr früh vieles erkannt, was dann später mir die Kraft gab, meinen eigenen Entwicklungsweg zu gehen.
Sie sind, das haben Sie mir im Vorgespräch erwähnt, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ein kleiner Fan der sogenannten farbigen Hüte, um es mal ganz einfach zu formulieren. Ja. Also zum Beispiel der Sechs-Denk-Hüte-Methode. Mhm. Also das sind, wie soll ich sagen, unterschiedliche Charaktere, vor allem aber auch Stärken, werden durch Farben beschrieben. Ne?
Ja.
Welche Farbe, welcher Typ sind Sie denn? Wie würden Sie sich einschätzen?
Ich bin der sogenannte rot-grün-dominante Typ. Und rot ist der Machertyp, der keine Probleme, sondern nur Lösungen kennt. Und grün ist der menschorientierte, der mit jedem anderen Menschen, egal wo er steht und woher er kommt und was er gemacht hat, jederzeit in der Lage ist, ein Gespräch zu führen. Ja, und dann gibt es noch zur Erläuterung noch die braune Farbe und dann noch die gelbe Farbe. Und das vielleicht interessant, meine Frau, und deswegen sind wir wahrscheinlich auch seit 60 Jahren schon gut passend ein Paar.
Wow,
ja,
Kompliment.
Meine Frau ist blau-gelb dominant. Blau ist mehr die kognitive, die lesefreudige, die viel denkende Farbe. Nicht umsonst spricht man bei den Adligen von dem Blaublütigen. Und gelb ist die starke Teamkomponente. Also die Menschen fühlen sich im Team am liebsten. Und da am liebsten, wenn sie eine Rolle wahrnehmen können, in der sie nicht auffallen müssen.
Es gibt ja diesen relativ bekannten Spruch.
Ja.
Wer rastet, der rostet. Ja. Wie finden und interpretieren Sie diesen Spruch für sich?
Ich denke, viel in Bewegung sein, viele Ziele zu haben und ja, eine geordnete Lebensbiografie hinzubekommen. Ich denke, dass das ganz gute Voraussetzungen sind, um mit 83 da zu sein, wo ich jetzt zum Beispiel gesundheitlich bin.
Ich hatte gestern in einem sehr schönen Gespräch, übrigens auch mit einem Coach,
ja,
das Thema Resilienz, ich sag mal für mich übersetzt Widerstandsfähigkeit. Ne? Wie wichtig finden Sie Resilienz und wie stark ist das bei Ihnen ausgeprägt?
Die Resilienzfähigkeit ist einem in erster Linie primär, würde ich sagen, in die Wiege gelegt und kann ähnlich wie bei dem Thema Sozialkompetenz, nicht wirklich mit dem Kopf, mit dem Willen erworben werden. Man hat sie oder man hat sie nicht. Auf mich bezogen, glaube ich, dass ich mit einer guten Portion ausgestattet wurde und in der Lage bin, sehr viel auszuhalten.
Also, ich finde das wirklich klasse, wie kriege und interessiert Sie auch im hohen Alter noch sind. Respekt an der Stelle. Passend dazu würde ich Sie jetzt gerne noch mal bitten, zum Abschluss Ihr selbst geschriebenes Gedicht zur Insel Borkum vorzutragen.
Ja, gerne. Das ist vor vielen Jahren mal zufällig auf der Anreise in der Bimmelbahn in einem euphorischen Glücksmoment entstanden. Ich gab ihm dann anschließend die Überschrift Borkum ist Freiheit. Der Vierzeiler lautet: Der Geist wird befreit, alle Last fällt ab, es wächst und gedeiht die Gesundheit, die Seele zieht nichts mehr herab.
Ja, das lassen wir noch mal kurz wirken. Freiheit, Geist, Gesundheit und Seele, habe ich mir gemerkt.
Das sind die Schwerpunkte, ja.
Mensch, Meier, wenn das jetzt der Kurdirektor hört, ja, dann wird er Sie vielleicht direkt anrufen, ne?
Würde man ihn schicken müssen, ja.
Denn jetzt mal ohne Scherz, es wird ja wirklich ganz wunderbar zum, wie sagt man, offiziellen Werbeclaim der Insel Borkum passen.
Ja.
Der heißt nämlich Freiheit atmen.
Wir haben es wiederholt erlebt, wir sind beide in so einem kleinen Skatclub, dass wir gefragt wurden, immer wieder, Borkum, wie haltet ihr das aus so lange und so weiter? Die Antwort können Sie schlecht erklären. Sie können zwar das, was ich jetzt erzählt habe, mit dem kleinen Gedicht sagen, aber das heißt ja nicht, dass das ankommt, was es beinhaltet. Auch hier denke ich, dass der Mensch vielleicht so ein bisschen passend veranlagt sein muss dafür.
Das ist übrigens auch ein tolles Rezept. Sie sind natürlich jetzt Rentner, wobei so richtig Rentner sind Sie auch nicht mit den Aktivitäten. Aber Sie bleiben nicht nur eine Woche oder zwei, sondern Sie sagen sich, wenn wir Urlaub machen, machen wir richtig Urlaub. Also dann sind das 5 oder 6 Wochen. Ist das richtig?
Ja, wir machen gerne 3 oder 4 Wochen, weil wir das für uns jetzt in unserer Situation als besonders erholsam empfinden. Eine schöne Zeit, um zur Ruhe zu kommen und die Ruhe auf sich wirken zu lassen und zu genießen, bevor man wieder zurückfährt.
So, jetzt ist die Zeit gekommen, mal wieder auf den Stopp-Knopf zu drücken. Und bevor ich das tue, noch ein ganz kurzes, letztes phonetisches PS sozusagen an dieser Stelle. passend zu dem Gedicht, was Sie vorgetragen haben, ich kann alle Hörer nur einladen, hören Sie sich doch ganz bewusst mal am Ende unseres Podcasts die Verabschiedung an. Die läuft ja jedes Mal. Denn da werden wir nochmal wie von Zauberhand eine ganz besondere Freiheit hier auf der Insel erwähnen. Die heißt nämlich, Werbespruch, Freiheit atmen. In diesem Sinne.
Das war der Podcast Mehr und Mehr auf Borkum. Präsentiert vom CVJM-Gästehaus Villa Victoria. Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Inselurlaub. Und denken Sie immer mal wieder daran, auf Borkum können Sie rund um die Uhr echte Freiheit atmen. Genießen Sie es!